Der Advent ist eine Zeit des Wartens. Eine Zeit des Wartens. Für mich auch immer deshalb, weil mir kurz vor Jahresende noch einfällt, dass ich noch zum Zahnarzt zur Routineuntersuchung muss. Und deswegen gehört zu meinem Advent traditionell fast schon das Zahnarzt-Wartezimmer. Und ich muss zugeben, ich bin nicht so der ganz große Held im Warten. Vielleicht kennt ihr das, wenn man irgendwo nach einer Beschäftigung sucht im Wartezimmer, irgendwann landet man bei diesen Klatschblättern und man blättert sie durch und merkt, ja, das Warten kann ziemlich hart sein. Ich habe das auch als Kind schon erlebt. Warten auf Weihnachten. Meine Mutter hat am Heiligabend immer das Wohnzimmer schön hergerichtet und wir als Kinder durften nicht reinkommen bis zum Abend. Und ich war immer froh, wenn sie die Tür nur angelehnt hat, weil da war so ein kleiner Spalt, wo man schon mal durchlinsen konnte. Und man konnte so einen kleinen Spalt Weihnachten schon mal sehen. So einen kleinen Spalt von Weihnachtsbaum, Geschenke. Ich weiß nicht, ob das das Warten wirklich besser gemacht hat oder ob man da nicht noch aufgeregter war, weil man nicht wusste, ist das große Geschenk, was ich jetzt gesehen habe, für meine Schwester oder vielleicht doch für mich. Wie gesagt, der Allerbeste im Warten bin ich nicht. Wenn man weiß, jetzt kann ich nichts tun, dass es schneller geht. Das Einzige, was ich warten kann, ist abwarten und schauen, was passiert. Beim Abendgottesdienst vor 2 Wochen ging es um die Frage, worauf warten wir eigentlich? Worauf wartest du eigentlich im Advent? Denn als Christen warten wir ja nicht nur darauf, dass Weihnachten wird, dass es Geschenke gibt, dass wir mit unseren Lieben zusammenkommen können, dass es was Gutes zum Essen gibt. Sondern Advent ist ja das Warten auf den Herrn. Das Warten auf Jesus. Wir feiern an Weihnachten, dass Jesus in diese Welt hineingekommen ist. Dass Gott selbst in die Welt hineingekommen ist. In Weihnachten erfüllt Gottes Gegenwart eine ganz alltägliche Situation. Nämlich ein Stall damals in Bethlehem im Nahen Osten. An Weihnachten feiern wir, dass Gott hineinkommt in die Welt. Und im Advent, wenn wir heute Advent feiern, dann warten wir darauf, dass das, was an Weihnachten passiert ist, wieder passiert. Nämlich, dass Jesus eine alltägliche Situation, einen Bereich meines Lebens erfüllt. Dass Jesus, dass Gott uns nahe kommt in einem Bereich unseres Lebens, in einer ganz bestimmten Situation. Dass Gott heute in dieser Welt sichtbar wird, so wie er es damals am ersten Weihnachten getan hat. Und ich habe beim Abendgottesdienst eine Frage mitgegeben, all denen, die da waren. Und diese Frage war, wo wartest du ganz persönlich in deinem Leben auf Jesus? Wo wartest du, wenn man so will, auf Weihnachten? Wo feierst du ganz persönlich für dich diesen Advent? Wo wünschst du dir, dass Gott dir nahe kommt, dass Gott dir begegnet, dass seine Situation auflöst, dass er etwas wegnimmt, was das Leben schwer macht? Jetzt haben natürlich alle den Vorteil, die vor 2 Wochen da waren, die konnten schon 2 Wochen intensiv über diese Frage nachdenken. Ich glaube aber, dass wir in der Regel ganz gut wissen, wo wir uns so eine Begegnung mit Jesus wünschen. Wo wir uns wünschen würden, dass Gott hineinkommt, dass eine Situation wegnimmt, auflöst, dass er nahe ist, dass er spürbar wird. Für mich sind das manchmal Fragen und Zweifel, wo ich sage, da würde ich mir so wünschen, dass Gott mir irgendwo einen Weg zeigt, dass er Situationen auflöst, dass er Zweifel wegnimmt. Manchmal ist es auch, dass ich mir wünschen würde und warte, dass Gott sich in unserer Welt wieder ganz sichtbar zeigt, wo ich so viele Menschen erlebe, die mit Gott gar nichts anfangen können. Wir haben vorher von Erweckung gesungen und ich merke, ich wünsche mir, dass ich warte darauf. Und es beten viele Menschen in unserem Land dafür. Vielleicht ist es auch manchmal, dass ich mir wünsche, dass Gott uns als Gemeinde zeigt, wo die nächsten Schritte sind. Wir sind in diesem Zukunftsprozess, treffen uns zum Beten. Auch das ist so ein Warten, dass Gott sich zeigt, dass Weihnachten wird. So eine Adventssituation. Vielleicht hast du solche Wartesituationen, solche Bereiche deines Lebens vor Augen. Ich erlebe leider immer wieder, dass Gott mich warten lässt. Dass er mich wie in so ein Wartezimmer sitzt und sagt, jetzt warte mal. Da sind die Fragen, da sind die Zweifel und trotz aller Gebete, trotz aller schöner Bibelverse, die davon reden, ja Gott hört dich, Gott erhört deine Gebete, merke ich sitze im Wartezimmer. Passiert nichts, ändert sich nichts. Oder da frage ich, Gott, warum zeigst du dich diesen Menschen nicht, die um uns herum leben? Warum schaffst du nicht Gerechtigkeit? Wir beten dafür, wir tun dafür, wir arbeiten als Gemeinde dafür, aber manchmal fühlt es sich auch so an wie Wartezimmer. Vielleicht auch im ganz persönlichen Leben, da bete ich um eine Situation, da bete ich um etwas ganz Bestimmtes, was vielleicht sehr wichtig ist und Gott schickt uns wie in so ein Wartezimmer. oder auch als Gemeinde. Wir haben uns ja getroffen zu diesen Gebetsvormittagen. Und ja, wir haben noch nicht lange dafür gebetet, aber es ist doch auch ein bisschen Wartezimmer. Gott hat noch nicht gezeigt, wo geht der nächste Schritt hin? Was hat er mit uns vor? Vermutlich kennst du dieses Wartezimmer. Sieht bei jedem ein bisschen anders aus. Das Thema ist heute unterschrieben mit der Kunst, die Kunst, ein Wartender zu bleiben. Ich merke, dass ich beim Warten Hilfe brauche. Und wenn du nicht so jemand bist, der erst wirklich richtig aufblüht, wenn am Bahnsteig 90 Minuten Verspätung anzeigt, dann lade ich dich ein, mit mir zu fragen, was hilft uns denn, wenn wir merken, wir sitzen im Wartezimmer unseres Glaubens? Wenn wir merken, da geht nichts voran. Oder wir merken zumindest nichts davon, was vorangeht. Und dafür wollen wir uns auch heute nochmal das Leben eines großen Warters anschauen, nämlich von Johannes dem Täufer. Der sah so oder so ähnlich aus. Ein verrückter Prediger in der Wüste, der sehr aufgefallen ist und das gewartet hat auf Jesus. Er war in der Rolle, dass er das Kommen von Jesus vorbereiten sollte. Und er ist in die Wüste gezogen, hat gepredigt und Menschen sind zu ihm gekommen, sind umgekehrt zu Gott. Und trotzdem hat Johannes immer verwiesen, dass nach ihm jemand kommen wird, der noch viel, viel größer ist als er. Er hat gepredigt, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er hat mit seinem ganzen Leben gewartet, dass das Reich Gottes anbricht. Dass Gott sein Reich in dieser Welt aufrichtet. Er wusste ganz genau, worauf er wartet. Weil Gott es ihm gezeigt hat sogar. Johannes hat auf das Reich Gottes gewartet, darauf, dass der Messias kommt. Dass Gott sein gerechtes Reich aufrichtet in dieser Welt. Und vor 2 Wochen haben wir gemerkt, mit Johannes, bei ihm war es wichtig, dass er im Warten im Gespräch mit Jesus geblieben ist. Das war der Aspekt, den wir uns letzte Woche, vor 2 Wochen angeschaut haben. Heute möchte ich mit euch nochmal eine Perspektive auf das Warten anschauen, die Johannes in seinem Leben einnimmt und die auch uns helfen kann, mit unseren Wartesituationen in unserem Wartezimmer umzugehen. Johannes, der muss ziemlich verrückt ausgesehen haben. In Matthäus 3, Vers 4 wird er ein bisschen beschrieben von seinem Äußeren. Da heißt es, Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften ein Ledergürtel, Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Und in diesem Aufzug predigt er jetzt in der Wüste von Judäa und sagt Leuten, ihr sollt wieder ernst machen mit Gott. Öffnet euer Herz wieder ganz für Gott. Und das ist eine Botschaft, die vielleicht auf dem ersten Moment ein bisschen abstoßend wirkt, aber damals war das ganz im Gegenteil so, sondern Menschenmassen sind rausgelaufen in die Wüste zu Johannes und wollten hören, was er zu sagen hat. Und viele sind auf dieses Angebot, was Gott, was durch Johannes gemacht hat, eingegangen und haben wieder ernst gemacht mit Gott, sind umgekehrt zu ihm. Und Johannes hat diesen Kamelhaarmantel nicht einfach so getragen, weil er auffallen wollte in der Wüste oder weil er gesagt hat, er möchte irgendwie so einen neuen Hipster-Modetrend setzen, sondern diesen Kamelhaarmantel hat er aus einer tiefen Überzeugung herausgetragen. Es gab nämlich jemanden, der viele, viele Jahre früher in derselben Wüste aufgetreten ist und er hatte den gleichen Aufzug an wie Johannes. Das war Elia, einer der großen Propheten, von dem wir im Alten Testament lesen, 2. Könige, wird von ihm beschrieben. Und von Elia wird berichtet, dass dieser große Prophet nicht wie andere Menschen gestorben ist, sondern dass Gott ihn in einem feurigen Wagen gezogen von Pferden zurückgeholt hat in den Himmel. Also Rudolf, das Rentier kann einpacken gegen diesen Feuerwagen von Gott. Und wisst ihr, wo das war? 2. Könige sagt uns, es war genau in der Wüste, wo jetzt Johannes auftritt. Genau da beschreibt die Bibel diese Situation mit dem feurigen Wagen. Und es wird deutlich, nicht nur in dem, wo Johannes auftritt, sondern auch, wie er sich kleidet, er knüpft an das Werk von Elia, von diesem Propheten. Und er macht das nicht einfach so, sondern weil es eine alte Verheißung Gottes gibt, die der Prophet Malachi aufgeschrieben hat. Malachi 3, Vers 23. Noch bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte, sagt Gott, schicke ich den Propheten Elia zu euch. Und Jesus wird später mal über Johannes den Täufer sagen, denn alle Propheten und das Gesetz kündigten das Himmelreich an, bis Johannes kam. Und wenn ihr es gelten lassen wollt, er, Johannes, ist Elia, dessen Kommen vorausgesagt ist. Was für eine große Aufgabe hat Johannes von Gott bekommen? Er sollte anknüpfen an diesen alten Propheten Elia und sollte der letzte Prophet sein, bevor das Reich Gottes anbricht. Und Johannes kannte seine Rolle. Er wusste, was seine Aufgabe ist. Er wusste, dass er das Reich Gottes ankündigen soll. Und er wusste sogar, dass es bald kommen würde. Er hat mit seinem ganzen Leben gewartet, dass das, was Gott ihm gezeigt hat, jetzt auch wirklich eintrifft. Und interessant an Johannes finde ich, dass er in dem Warten nicht einfach gesagt hat, jetzt abwarten und Tee trinken, ich setze mich hin und schaue, was passiert. Sondern Johannes erkannte seine Sendung, erkannte seine Aufgabe, seine Rolle, die Gott ihm zugewiesen hat für diese Zeit des Wartens. Er wusste, was Gott mit ihm vorhatte. Und er hat seine Kamelhaarjacke angezogen und ist raus in die Wüste und hat gesagt, und das Warten werde ich aktiv verbringen. Ich habe in Tabor studiert, viele wissen es von euch, meine Ausbildungsstätte, die hat das Motto Berufen und Gesandt. Berufen und Gesandt. Und dahinter steckt die Überzeugung, dass jeder Mensch berufen und gesandt ist. Berufen sind alle Menschen dazu, in Beziehung zu Gott zu leben, Kinder Gottes zu sein. Nicht zu werden, nicht zu leisten, sondern berufen, Kinder Gottes zu sein. Und Tabor sagt, aus dieser Berufung heraus folgt die Sendung. Deswegen senden sie Prediger, Predigerinnen, Missionare und vieles andere in die Welt hinein, an ganz verschiedene Orte dieser Welt, weil sie sagen, und dort sollt ihr eure Berufung leben und mit anderen teilen. Und auch wenn die meisten hier im Raum nicht zu Tabor gehören, seid auch ihr berufen und gesandt. Auch ihr seid berufen, Gottes Kinder zu sein. Jeder ist es. In dieser Beziehung zu Gott zu leben, ihn hineinzulassen in das eigene Leben. Und auch du bist gesandt in diese Welt hinein. Dort, wo du bist. Gott hat einen Platz in seinem großen Plan für dich. Er hat eine Rolle in seiner großen Geschichte mit dieser Welt für dich. Klingt gut, oder? Das Problem ist, dass der Ort, an den er uns manchmal hinstellt, manchmal anders aussieht, als wir ihn uns vorgestellt haben. Oder manchmal anders ist, als wir es uns wünschen. Ich habe euch vorhin gefragt, wo wartest du auf Jesus? Wo ist diese Situation, der Bereich deines Lebens, wo du dir wünschen würdest, dass Gott eingreift, dass er hört, was du von ihm willst? Wo ist dieses Wartezimmer? Das ist ja oft eine sehr, sehr große Herausforderung in unserem Glauben, wenn wir merken, da tut Gott nichts, da geht es nicht voran. Johannes zeigt mir, dass es nicht nur darum geht, zu warten, bis Gott endlich etwas tut, sondern schon im Wartezimmer zu fragen, was will Jesus im Warten mit mir tun? Was will Jesus in der Wartesituation mir zeigen? Wo ist mein Platz? Die eine Art zu warten wäre, ich setze mich ins Wartezimmer, hänge meinen Kamelhaarmantel an die Garderobe und sage Gott, ja, jetzt schauen wir mal, was passiert. Warte, bis du kommst. Die andere Form des Wartens heißt, ich verstehe das Wartezimmer, den Ort des Wartens, als ein Ort, wohin Gott mich gestellt hat. Und ich beginne zu fragen, was könnte Gott im Wartezimmer mit mir und meinem Leben vorhaben? Da wartet vielleicht jemand auf den Traumpartner oder auf einen besseren Job. Und alle Gebete, alles Leben ist eigentlich darauf ausgerichtet, dass ich sage, ja, ich wünsche mir das. Und dann kann das Leben richtig losgehen. Dann geht es weiter. Und man kann es ja auch geistlich rechtfertigen, zu sagen, ja, dann Gott, wenn ich einen Partner habe, dann sind wir ja auch zwei, dann können wir dir viel besser dienen. Oder wenn ich einen neuen Job habe, verdiene ich mehr Geld, dann kann ich noch viel mehr spenden. Die eine Situation des Wartens würde heißen, ich setze mich hin und sage, ja, ich mache jetzt erstmal nichts. Ich warte drauf, bis Gott es erfüllt. Und wenn es Gott nicht tut, dann werde ich merken, wie ich Gott immer weniger und weniger verstehe. Aber ich warte. Die andere Möglichkeit des Wartens ist die des Johannes. Der sagt, was ist mein Kamelhaarmantel? Was hat Gott mit mir in diesem Warten vor? Wo könnte er mich in dieser Situation etwas lernen lassen? Wo will er vielleicht an mir arbeiten? Wo hat er etwas vorbereitet? Wo will er mir durch diese Situation einen ganz anderen Weg aufzeigen? Oder andere warten auf bessere Zeiten. Darauf, endlich gesund zu sein. Und das ist ja eine Situation, die sehr, sehr schmerzhaft ist, wenn Gott uns genau an dieser Stelle warten lässt. Wenn genau da dieses Wartezimmer für mich ist. Oft verstehen wir es nicht, warum Gott diese Zeiten zulässt, warum er es nicht gleich besser macht, trotz allen Betens, trotz allen Bemühens. Wenn wir Johannes anschauen, dann heißt es auch hier zu fragen, was könnte mein Kamelhaarmantel sein? Kann es sein, dass Gott diese Situation gebrauchen möchte, um mir etwas zu zeigen? Über sich? Über mich? Oder mich gebrauchen möchte für etwas, was er für mich vorbereitet hat? Und versteht mich nicht falsch, es geht mir hier nicht darum, zu sagen, das Schlechte ist eigentlich gut, sondern es geht mir um eine neue Perspektive, die Johannes uns anbietet, für dieses Warten. Es geht nicht darum, das Warten zu erklären, warum wir immer in solchen Situationen stehen, sondern Johannes lädt uns ein, diese neue, diese göttliche Perspektive auf unser Wartezimmer einzunehmen. Oder manchmal, da warten wir darauf, wie Johannes, dass Gottes Reich anbricht in dieser Welt. Gerade in dieser Weihnachtszeit, wo eigentlich alles friedlich sein sollte. Ich warte darauf, dass Gott seine Gerechtigkeit groß werden lässt in dieser Welt. Dass Gott sich zeigt für Menschen. Dass Menschen sich zu ihm wieder umkehren. In Liebe leben, wir haben es vorhin gehört. Ich warte darauf, dass Gott sich bemerkbar macht. Stellt euch mal vor, die Kirchen und Gemeinden hier in Nied würden aus allen Nähten platzen, weil Menschen merken, da ist ein Gott bei denen, die da in Gottesdienst gehen. Und der fasziniert mich so sehr, dass ich das kennenlernen möchte. Die eine Art des Wartens wäre, wir als Gemeinde, wir machen Standardprogramm, setzen uns hier in unseren Raum und schauen, bis Gott die große Erweckung schenkt. Die andere Form des Wartens ist die, die Johannes lebt. Der sagt, wo ist jetzt hier in meinem Warten der Ort, den Gott für mich vorbereitet hat? Wo ist der Ort, den Gott für uns als Gemeinde vorbereitet hat? Diese Sendung, die er uns als Gemeinde gibt. Manchmal ist es nicht leicht auszuhalten in diesem Wartezimmer. Die Bibel nimmt es ernst. Auch sie kennt diese schwierig auszuhaltenden Wartesituationen. In der Bibel wird dieses Warten, dieses aktive Warten oft mit dem Wort Harren bezeichnet, übersetzt. Es geht hier mehr um, nicht nur ums Warten, sondern um ein geduldiges Ausschau halten, ob da jemand ist, ob da Gott kommt, ob er was vorhat. Dieses Prüfen, ob er im Warten etwas für mich vorbereitet hat. Auch wenn ich es gerade nicht verstehe, wieso Gott mich ins Wartezimmer setzt. Psalm 69, da schreibt jemand, der selbst wartet und dem es nicht leicht fällt zu warten. Erschöpft bin ich durch mein ständiges Rufen. Meine Kehle brennt, meine Augen erlöschen. Ich aber warte weiter, sehnsüchtig auf meinen Gott. Wisst ihr, im Wartezimmer des Glaubens ist es oft naheliegend, dass ich sage, ich nehme meinen Kamelhaarmantel und hänge ihn an die Garderobe. Und sagt Jesus, ich merke dich gerade wenig bis gar nicht und meine Situation ist so, wie sie nicht sein sollte. Ich warte. Gottes Geschichte mit deinem Leben, die beginnt immer dort, wo du gerade bist. Und manchmal bedeutet es, sie beginnt im Wartezimmer. Dort zu fragen, was ist mein Kamelhaarmantel? Was hat Gott mit mir vor? Was könnte meine Sendung sein in meinem Wartezimmer? Wer so fragt, wird eine neue Perspektive auf das Warten bekommen. Das Warten nicht nur als eine sinnlos verschwendete Zeit ansehen, sondern als etwas, wo Gott Raum bekommt, zu wirken. Und mir ist es wichtig, zum Ende nochmal zu sagen, Harren ist nicht immer einfach. Auch das merken wir in dem Psalm. Harren ist auch nicht so, dass wir sagen, ja, wenn wir harren, dann verschont uns Gott von allem Scheitern, verschont uns Gott von aller Finsternis. Wie geht das mit Johannes dem Täufer aus? Nicht so gut, wenn wir in der Bibel nachlesen. Menschlich gesehen scheitert dieses Warten vom Johannes des Täufers in ganzer Linie. Denn am Ende lesen wir, dass er seiner Botschaft treu geblieben ist, dass er zu dem König Herodes gegangen ist und ihm gesagt hat, du, Gott findet es nicht in Ordnung, dass du was mit der Frau von deinem Bruder angefangen hast. Und der Herodes fand es nicht so schön, dass der Johannes das ihm gesagt hat, steckt ihm erst ins Gefängnis und später wird er hingerichtet. Das Harren schützt nicht vor Scheitern, schützt nicht vor schweren Situationen. Aber gerade deswegen ist es so gut, dass wir in 2 Tagen Weihnachten feiern. Denn Weihnachten bedeutet, Gott kommt in diese Welt hinein. Und zwar kommt er nicht nur dorthin, wo alles fröhlich, schön und besinnlich ist, sondern er kommt hinein in die dunkelsten Stellen, in die kräftezehrendsten Wartezimmer und das größtmögliche Scheitern. Gott will im Dunkeln wohnen, so hat es Jochen Klepper in seinem bekannten Adventslied beschrieben. Und er schreibt dieses Lied selbst in der tiefsten Dunkelheit des Dritten Reichs. Gott will im Dunkeln wohnen und hat es doch erhellt. Wenn du gerade im Wartezimmer sitzt, dann ist die Botschaft von Weihnachten für dich: Jesus ist bei dir, Jesus sitzt neben dir. Der Heilige Geist, den er uns zugesagt hat, er wird bezeichnet als der Tröster, als der, der uns in den Arm nimmt im Wartezimmer und sagt, ich bin bei dir, ich tröste dich. Und Jesus ist mehr als nur der, der Trost spendet, sondern er ist derjenige, der alles überblickt. Und er sagt, ich habe eine neue Perspektive für dich, für dein Leben, für dein Warten. Ich möchte euch Mut machen, Jesus zu fragen, in diesem Wartezimmer, Jesus, siehst du etwas im Warten für mich, das ich nicht sehe? Siehst du etwas für mich, was ich nicht sehe? Wir werden jetzt gleich das Abendmahl miteinander feiern. Wir werden uns erinnern, dass Gott da ist, dass er spürbar uns nahe kommt in Brot und in Saft. Gott ist da, auch dort, wo es dunkel ist, wo das Warten angesagt ist, wo uns das Scheitern vor Augen steht. Aber noch mehr, er ist gekommen, um zu erleuchten. Gottes neue Welt hat mit diesem Kind in der Krippe begonnen. Und am Ende wird nicht das Wartezimmer, nicht das Scheitern, nicht die Dunkelheit stehen, sondern das ewige und echte Leben, das Gott jetzt schon anbrechen lässt, in Gottes neuer Welt.